Das Umweltkonzentrat.
Ja, moin, herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat auf Radio Loro 90,2, euer Lieblingssender. Mein Name ist Aldo. Ich werde euch die nächste Stunde durch das Umweltkonzentrat führen mit vielen tollen, wichtigen, interessanten Informationen, Beiträgen zum Thema Umwelt. Da haben wir einiges für euch am Start heute. Zum einen geht es um das Klimacamp, was aktuell gerade im Rheinland stattfinden wird. Da haben wir einen Gastbeitrag vom Radio Korax aus Halle. Dann geht es um eine Veranstaltung, die demnächst in Rostock stattfinden wird, zum Thema Suffizienz. Dann wollen wir uns nochmal mit dem Thema Kohle beschäftigen, also nicht Geld oder so, sondern richtig die Kohle und ihre Auswirkungen. Da gibt es eine neue Studie vom WWF dazu, die wird gleich näher vorgestellt. Dann wollen wir uns ja auch mit der Landtagswahl beschäftigen, die ja wohl demnächst stattfinden soll, wie ich gehört habe. Und da wollen wir mal schauen, was wollen die einzelnen Parteien, also die relevanten Parteien, so zum Thema Umweltschutz alles machen. Jo, aber wir starten erstmal ganz entspannt mit ein bisschen Musik. Für euch gibt's jetzt Chase und Status featuring Slaves and Control. Wir haben es jetzt 18:09. Willkommen zu unserem ersten Beitrag. Sag ich euch das schöne Wort Suffizienz? Was hat nichts mit Saufen zu tun? Nämlich, die Bedeutung von Suffizienz finden immer mehr Menschen schön, denn es geht um Verzicht, Ressourceneinsparung, weniger brauchen. Ihr wisst schon, das, was wir alle im Sinne unserer Nachkommen beachten sollten. Wenn ihr auch gerne auch suffizient erleben würdet, aber praktisch noch nicht die richtige Motivation und Ermutigung habt, dann ist die eine Veranstaltung nächste Woche in Rostock bestimmt das Richtige für euch. Passend zur aktuellen Ausstellung der Nikolaikirche Expedition in Ästhetik und Nachhaltigkeit hat die Evangelische Akademie der Nordkirche dort eine Veranstaltung mit dem Titel Suffizient erleben vorbereitet. Die Organisatorin Tanja Flinger aus Ruth erklärt, worum es am 1. September geht. Das Ganze mein Gespräch mit Juliane.
Wir wollen uns an dem Nachmittag mit dem Thema der Suffizienz beschäftigen. Suffizienz bedeutet, dass man sehr bewusst seinen Bedarf an Fläche und an Rohstoffen, an Energie verringert und einen Schritt in Richtung von einer nachhaltigeren Welt machen, was ein ganz schön großes Ziel ist.
Und wie wird das dann in der Veranstaltung konkret umgesetzt?
Ja, wir haben da die einmalige Gelegenheit, dass im Moment ja die Ausstellung ZNE zur Nachahmung empfohlen in der Nikolaikirche ist. In der Ausstellung geht es auch um Nachhaltigkeit, aber aus künstlerischer Sicht. Da wird einfach mal versucht, einen anderen Zugang zu nachhaltigen Themen zu schaffen, dass Leute vielleicht einfach mal ins Überlegen kommen, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich und wie hängt das mit mir zusammen? Und das gibt eine wunderbare Anregung für eben dieses Suffizienzthema, was ja eigentlich ein schwieriges Thema ist. Und deshalb startet die Veranstaltung am 1. September eben auch mit einem Rundgang, einer Führung durch diese Ausstellung. Nach der Führung wollen wir uns mit einem kleinen Imbiss stärken und dann kommt eine Referentin zu Besuch. Die Zukunftsforscherin Friederike Korte aus Berlin, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Suffizienz beschäftigt und die wird in ihrem Vortrag darauf eingehen, wie weit denn das suffiziente Verhalten Einzelner reicht und wo Politik oder politisches Handeln notwendig ist.
Also nochmal im Zusammenhang mit der Definition von Suffizienz, hast du da irgendwie ein Beispiel für?
Naja, es geht zum Beispiel, man kann das immer ganz gut am Beispiel der Mobilität erklären. Für eine nachhaltige Entwicklung kann man drei Stränge haben. Also man kann effizient, konsistent oder suffizient handeln. Das Einfachste ist eigentlich die Effizienz. Wenn ich Auto fahre, dann werden Motoren entwickelt, die weniger Benzin verbrauchen. Konsistentes Verhalten wäre dann, dass ich vom Auto oder vom Flugzeug, noch schlimmer, auf die Bahn umsteige. Und das suffiziente Verhalten wäre, dass ich mir sehr genau überlege, ob die Fahrt, die ich mache, überhaupt notwendig ist oder ob ich nicht auf sie verzichten kann.
Also Verzicht ist ein großes Thema bei der Veranstaltung. Und soll einem das schmackhaft gemacht werden? Was ist sozusagen der Mehrwert für die Menschen, die da hingehen? Wie gehen sie dann hinterher raus?
Na, schmackhaft ist vielleicht ein bisschen schwierig, denn so schmackhaft ist das Ganze ja nicht. Ich glaube, es ist wichtig, eine Ermutigung zu geben. Im Moment sind es halt doch Einzelpersonen, die sich für Suffizienz einsetzen. Und man merkt ja an sich selber, wie schwierig es ist, selbst wenn man es weiß, solche Verhaltensweisen durchzuführen. Wenn man merkt, dass man nicht alleine ist und dass es auch möglich ist, durch die Politik Unterstützung zu bekommen, dann ist das vielleicht schon eine Ermutigung. und macht es vielleicht doch ein bisschen schmackhafter.
Sagst du nochmal, wann, wo und wie genau die Veranstaltung heißt?
Ja, die Veranstaltung heißt Suffizient Leben zwischen persönlicher und politischer Verantwortung. Und das ist am Donnerstag, den 1. September in der Nikolaikirche in Rostock. Und es beginnt um 17 Uhr, so ungefähr bis um 8.
Ja, vielen Dank an Juliane, die gerade dieses Interview geführt hat mit Frau Pflegenhaus-Ruß von der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Eine Anmeldung könnt ihr machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Ihr könnt auch einfach am nächsten Donnerstag, das ist der 1. September, um 4:30 spontan dort erscheinen, zur Nikolaikirche kommen. Ja, falls sich jemand dann Sorgen um sein Abendessen macht, weil es ist ja gleich Abendzeit, es wird reichlich Catering geben. Jo, hört der Sommerkonzert auf Radio Lorus, 18:14 gleich 15. Der nächste Beitrag steht schon in den Startlöchern. Da geht es um das Klimacamp, welches dieses Jahr aktuell gerade im Rheinland stattfindet. Ja, Skills for System Change auf dem Klimacamp im Rheinland heißt es aktuell. Die Klimaproteste gehen auch in diesem Sommer weiter. Bis zum 29. August findet das 7. Klimacamp im Rheinland statt. Parallel dazu veranstaltet das Degrowth-Netzwerk wie im letzten Jahr eine Sommerschule mit Workshops und Vorträgen zur Postwachstumsbewegung. Nachdem im Mai bereits das Klimacamp in der Lausitz stattgefunden hat, hat Radio Korax mit dem Mitorganisator Milan Schwarz gesprochen, warum es sich trotzdem lohnt, ins Rheinland zu fahren.
Also es gibt schon seit ein paar Jahren, schon so ungefähr seit 7 Jahren, jedes Jahr 2 Klimacamps. Einmal das in der Lausitz, von dem du gerade schon gesprochen hast, und eben auch nochmal das Klimacamp im Rheinland. Letztes Jahr war ja die Ende-Gelände-Aktion, die dieses Jahr in der Lausitz war, im Rheinland. Nächstes Jahr auch wieder. Und dieses Jahr haben wir uns als Motto gesetzt, Skills for System Change. Wir werden da ziemlich viele Workshops auf dem Camp haben, ungefähr 60 Stück. Und zusätzlich werden wir jeden Tag oder an 5 Tagen werden wir uns sogenannten Tagesthemen widmen, wo wir mit dem ganzen Camp so als Bewegung diskutieren wollen. Weil wir gemerkt haben, dass wir als Bewegung manche Fragen einfach nie wirklich dazu kommen, das zu diskutieren, wie sieht jetzt so ein Wandel aus, wo wollen wir eigentlich hin, welche Utopien haben wir, welche Kritik am bestehenden System haben wir und. Und da wollen wir uns mal Zeit für nehmen.
Parallel zum Klimacamp findet dieses Jahr wieder die Degrowth-Sommerschule statt. Jetzt wird Postwachstumstheorien, wie sie ja auch bei Degrowth diskutiert werden, oft vorgeworfen, dass sie den Kapitalismus nur reformieren wollen und dass die Kritik nicht weit genug reicht. Auf eurer Internetseite werft ihr ja auch die Frage auf, ob man wirklich den Kapitalismus überwinden muss, um den Klimawandel aufzuhalten. Das lässt manchen jetzt an grünen Kapitalismus denken, aber jetzt nicht wirklich an eine radikale Systemkritik. Ist die Frage jetzt also rhetorisch gemeint oder wie passt das mit dem Motto des Klimacamps zusammen, also System Change, not Climate Change?
Ja, man muss da berücksichtigen, dass auch in der Degrowth-Bewegung und Postwachstumsbewegung es echt unterschiedliche Positionen gibt. Und es stimmt, an manchen Positionen habe ich auch wirklich eine Kritik, weil die auch nicht kritisch gegenüber Kapitalismus sind. Aber gerade die Degrowth-Bewegung, die Degrowth-Sommerschule ist sehr kapitalismuskritisch. Da geht es auch weiter. Also es ist nicht nur die Kritik am Wachstum, sondern auch am gesamten Kapitalismus. Und für uns ist ziemlich klar, wenn wir den Klimawandel wirklich stoppen wollen oder zurückdrängen wollen, dann müssen wir an die Gründe gehen, weswegen es Klimawandel gibt. Und das ist ganz klar Kapitalismus. Wenn man sich das historisch anguckt, dann ist der Klimawandel ganz stark durch die Industrialisierung, durch die kapitalistische Industrialisierung entstanden. Und an dieses Thema müssen wir dran, ansonsten wird sich da nicht viel tun. Und da wird sich auch nichts tun durch grünen Kapitalismus, weil der nicht an die Wurzeln geht. Es geht eben im Kapitalismus nicht darum, ein gutes Leben für alle zu schaffen, sondern es geht eben um Mehrwertproduktion oder Profitmaximierung. Und das haben wir schon ziemlich klar und deswegen wollen wir eine Bewegung aufbauen, die vielleicht Teilerfolge im bestehenden System erzielt, aber Kapitalismus wirklich wesentlich zurückdrängt und Alternativen schafft. Und dafür brauchen wir eben Alternativen auf der einen Seite und Aktionen, die den ganzen Scheiß, der das hier anrichtet, auch wirklich effektiv stoppen können.
Das Klimacamp gibt es ja bereits seit 2010. Was würdet ihr sagen, wie sinnvoll oder vielleicht erfolgreich oder auch nicht erfolgreich ist dieses Camp-Format? Also eine Woche protestieren, so ein bisschen Aktionstourismus, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken, und dann wieder nach Hause. Also wie haben sich so eure Zielsetzungen und vielleicht auch konkreten Forderungen seit 2010 entwickelt?
Ich würde sagen, so Klimacamps sind eigentlich die Herzen von einer Klimabewegung, aber ein Herz kommt eben nicht aus ohne den Körper. Das heißt, das ist ein Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir diskutieren, wo es darum geht, sich zu vernetzen, sich zu bilden, ja, wirklich auch konkrete Alternativen schon mal zu erleben. Aber es geht dann darum, dass Leute inspiriert da wieder wegfahren und diese Ideen mit nach Hause nehmen und da das umsetzen. Also Klimagerechtigkeit kann nicht durchgesetzt werden an einem einwöchigen Camp, sondern das muss in den Alltag gehen, das muss in die Tiefe gehen. Und ich glaube, dass solche Orte und auch so Aktionen, die man natürlich Demoterrorismus nennen kann, wichtig sind, weil wir da erleben, dass wir zusammen Macht haben, dass wir empowered werden können, dass wir was verändern können. Und das ist, glaube ich, gerade in Bezug auf das Thema Klimawandel ziemlich wichtig, weil wenn man sich damit alleine fühlt und alleine beschäftigt, dann kann man das super runterziehen und super traurig machen und dann ist man handlungsunfähig.
Letztes Jahr wurde der mit Ende Gelände der Tagebauer Garzweiler besetzt. Was für Aktionen habt ihr denn dieses Jahr geplant?
Genau, also man muss, wenn man die Aktionen dieses Jahr betrachtet, muss man eben die Aktionen, die wir letztes Jahr und auch dieses Jahr in der Lausitz gemacht wurden, mit berücksichtigen. Das waren Massenaktionen, wo wir eben mit ganz, ganz vielen Leuten Aktionen des zivilen Ungehorsams durchgeführt haben. Und dieses Jahr haben wir uns gesagt, okay, wir wollen uns nicht nur auf der Theorieebene mal Diskussionen widmen, die wir sonst nicht diskutieren, sondern wir wollen auch auf der Aktionsebene den Raum geben, neue Aktionsformen kennenzulernen, weil die Klimabewegung ist noch ziemlich jung, da sind noch viele Leute auch sehr unerfahren, was neue Aktionsformen angeht. Und wir wollen da einfach nochmal einen Raum schaffen, wo es vor allem um das Lernen geht, also wo es Workshops gibt, so Samba-Workshops, Blockadetechniken, aber auch Organisationsdebatten. Das ist so der Schwerpunkt von dem Aktionslabor, was so ab dem Mittwoch, dem 24. stattfindet, also im Anschluss an die Digro-Sommerschule. Und auf dem Aktionslabor gibt es auch nochmal zwei Aktionstage, und zwar am Donnerstag, den 25. und am Samstag, den 27. Und an diesen Aktionstagen, ja, können eben die Leute, die neue Aktionsformen kennengelernt haben, die auch ausprobieren. Und ich würde auch damit rechnen, dass es Aktionen des zivilen Ungehorsams wieder geben wird. Allerdings nicht so groß, wie das letztes Jahr war oder wie das bei Ende Gelände war. Aber ich glaube, dass wir uns als Bewegung auch die Zeit nehmen müssen, neue Sachen auszuprobieren und zu lernen.
Vor Ort regt sich ja jetzt wieder Widerstand gegen die Klimaaktivisten mit dieser sogenannten Schnauze-Voll-Kampagne, die ja laut eigenen Angaben von Vertrauensleuten der Energiegewerkschaft IGBCE und angeblich auch Verdi geführt wird. Deren selbsterklärtes Ziel ist es ja jetzt so ein bisschen den Beschäftigten ein Gesicht zu geben und gegen die Gewalt von Ökoaktivisten zu mobilisieren. Das machen die jetzt unter anderem mit der Behauptung, der menschgemachte Klimawandel sei eine Lüge. Auf dem Klimacamp in der Lausitz gab es ja auch bereits Proteste von Beschäftigten, die sich dann offenbar mit rechtsgesinnten Anwohnern zusammengetan haben. Wie geht ihr damit um und erfahrt ihr auf der anderen Seite auch Unterstützung von Bewohnern und Bewohnerinnen und auch von den Beschäftigten?
Also erstmal würde ich dazu sagen, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen eine Sorge haben um ihre Arbeitsplätze, halte ich für vollkommen berechtigt. Das Problem ist, dass so lange mit dem Kohleausstieg gewartet wurde, dass es jetzt wirklich ziemlich spät ist und wir ziemlich schnell handeln müssen. Und ziemlich schwierig wird, Perspektiven da aufzubauen. Aber trotzdem müssen wir das ernst nehmen und da auch Perspektiven gemeinsam entwickeln. Was ich schwierig finde an der Schnauze-Voll-Kampagne ist, dass sie eben den menschengemachten Klimawandel leugnen oder anzweifeln, was natürlich völlig verrückt ist, also weil der Großteil der Wissenschaftler hat hat natürlich klar, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und das ist auch der Grund, weswegen Verdi sich davon ganz klar distanziert hat und auch dazu beigetragen hat, dass das Logo eben von deren Facebook-Auftritt wieder runtergenommen wird. Die IGBCE nimmt das hin, was ich extrem problematisch finde. Und da braucht es natürlich kritische Gegenstimmen und die gibt es auch aus der Gewerkschaft. Jetzt vor kurzem haben Gewerkschaftsmitglieder einen Aufruf für das Klimacamp und für eine Demo am 20. beim Klimacamp veröffentlicht. Genau, und diese Demo ist eben auch ein Punkt, wo wir mit Leuten aus der Region zusammenkommen. Das organisiert nicht nur das Klimacamp, sondern da sind eben auch lokale Initiativen wie die Initiative für die Bergbaugeschädigten oder der BUND ist dabei. Leute aus den betroffenen Dörfern, die noch umgesiedelt werden. Genau, also das ist so ein Punkt, wo wir nochmal zusammenkommen.
Kannst du vielleicht so ein paar Highlights aus dem Programm nennen? Das steht ja bestimmt schon. Also konkrete Workshops, die einen Lust machen, aufs Klimacamp zu fahren?
Also es gibt ja zum einen die Kurse der Digros Sommerschule. Dazu muss man sich anmelden. Da sind auch die meisten Plätze jetzt schon vergeben. Es gibt noch so ein paar Restanmeldungsplätze, soweit ich weiß. Und parallel dazu gibt es die Workshops vom Klimacamp. Die sind anmeldungsfrei, da kann man einfach hingehen und da gibt es super unterschiedliche Workshops. Da gibt es Workshops zum Thema Moderation, wie kann ich moderieren. Da gibt es Info-Workshops, was weiß ich zum Beispiel zu Emma Goldman, wer war das, was hat die gemacht. Und was eine Besonderheit ist, eben dieses Jahr sind diese Tagesthemen, wo wir eben mit allen diskutieren wollen. Und da kommt zum Beispiel Nimo Bassey, also der Träger des Alternativen Nobelpreis. Es kommt Friederike Habermann, die was zum Thema Systeme verstehen erzählt. Es kommt Maria Larrea Maldonado, die was zum Thema Buen Vivir, also das gute Leben, erzählt und da eben ja auch schon viele Erfahrungen mit hat.
Ja, das war ein Beitrag von Radio Korax. Das Klimacamp steht dieses Jahr unter dem Motto Skills for System Change und findet schon seit dem 19. statt, ist aber noch bis zum 29. August am Start. Und jetzt die Umweltnachrichten. Umweltministerin will Massentierhaltung eindämmen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks möchte gegen die Massentierhaltung vorgehen. Dazu will sie das Baurecht ändern. Eigentlich entscheidet das Bundeslandwirtschaftsministerium über das Thema Tierhaltung. Für Anlagen ab einer bestimmten Größe sollen nun die Kommunen über den Bau entscheiden dürfen. Sie könnten dann einen Bauplan auflegen und damit die geplante Anlage erlauben oder nicht erlauben. Bislang haben Kommunen nicht diese Entscheidungsfreiheit. Der Gesetzesentwurf soll laut Hendricks zeitnah zur Abstimmung gestellt werden. Die Massentierhaltung steht seit längerem wegen Umweltverschmutzung und nicht artgerechter Tierhaltung in der Kritik. Mehr Geld, mehr Umweltschäden. Wer mehr Geld besitzt, lebt umweltschädlicher. Insbesondere große Autos und Wohnungen sowie Fernflugreisen schlagen negativ zu Buche. Das sei auch unabhängig von der Einstellung zur Umwelt. Zu diesem Schluss kam eine Studie im Auftrag des Bundesumweltamtes. Der Kauf von Bioprodukten oder Müllrecycling wiege nicht so schwer wie zum Beispiel eine Fernflugreise. Mehr Geld für Umweltschutz. Die Bioproduzentenverbände Bioland, Demeter und Naturland fordern die Bundesregierung dazu auf, 15% der Agrardirektzahlungen auf den Umwelt-, Tier- und Klimaschutz umzuschichten. In Deutschland wurden bisher nur 4,5% der Gelder umgewidmet, wodurch die Regierung bislang die Chance verpasste, wichtige Ziele ihrer Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen. Wenn die Bundesregierung ihre eigenen Ziele im Umweltschutz und zur Ausdehnung des Ökolandbaus auf 20% der Agrarflächen erreichen will, muss sie die EU-Agrargelder entsprechend umwidmen. So Jan Plagge, Präsident vom Anbauverband Bioland. Das waren die Umweltnachrichten. Ja, da wurde ganz schön genuschelt in den Umweltnachrichten von dem jungen Mann da. Ja, wir haben es seit 18:35. Gleich gibt es mal einen Blick auf die relevanten Parteien aus meiner Sicht heraus, die zur Wahl stehen, zur Landtagswahl natürlich am 4. September in Mecklenburg-Vorpommern. Jo, ihr hört das Umweltkonzert auf Radio Loro. Ja. Kurz mal räuspern. Wir kommen jetzt zur Wahl. Ne? Die Wahl steht ja in den Startlöchern am 4. September. Es ist soweit ganz Mecklenburg-Vorpommern darf entscheiden, wer demnächst bei uns an den Knöpfen sitzt, sprich die Regierung bildet, um es mal salopp auszudrücken, Und wir als Umweltkonzentrat haben uns nicht lumpen lassen, mal zu gucken, was wollen die denn so machen. Ne? Alles hier zu beleuchten wäre, denke ich mal, sehr, sehr schwierig und umfassend. Also machen wir das, was wir können. Wir konzentrieren uns mal auf das, was die einzelnen Parteien zu Sachen Umweltschutz gesagt haben. Ne? Ich werde einfach mal hier so ein paar Sachen vorlesen. Ne? Lesen geht ja auch im Radio. Ne? Jo. Kommen wir erstmal zur CDU. Jo. Und ja, das schöne Motto. Kein Naturschutz ohne den Menschen. Ja, schon mal grammatikalisch richtig formuliert. Genau, was die gerne wollen, dass Naturschutzflächen nicht der Selbstverwirklichung von vermeintlichen Naturschützern dienen dürfen, sondern der Wirtschaft. Partnerschaft wollen sie gerne haben von Naturschutz, Wirtschaft und Tourismus. Und nur in zwingenden Fällen soll der Staat ordnungsrechtlich tätig werden. Das heißt, man lässt dem erstmal freien Lauf, alles, was so Sachen Naturschutz, Umweltschutz und so abläuft. Ne? Und sie wollen gerne die Population des Wolfes und des Bibers, der auf Lateinisch Castro Castro heißt, Grenzen setzen, heißt die einschränken. Ja, ist halt eine Meinung von der CDU, was sie zum Umweltschutz machen wollen. Kommen wir mal zur SPD. Die hat sich so als Motto gesetzt, Energiewende und Umwelt. Ne? Atomkraft langfristig durch erneuerbare Energien ersetzen. Das will die SPD. Ist die Frage, was heißt langfristig? Sie wollen gerne die Offshore-Windkraft ausbauen, aber auch eine Bürgerbeteiligung an den Windparks ermöglichen. Das heißt, sie sollen da vielleicht ein bisschen mitreden. Dann wollen sie eine finanzielle Förderung für den ökologischen Landbau und ein Flächenerwerb für Grundwassersicherung, das finde ich sehr gut. Das heißt, in den Einzugsgebieten von den Wasserwerken einfach mal das ganze Land aufkaufen und da vielleicht Ökolandbau betreiben. Machen die zum Beispiel in München schon seit Jahren. Und sie wollen die Schaffung von Naturwanderwegen. Auch nicht schlecht, ne? Kann man schön in der Natur wandern. Kriegt ein bisschen was erklärt oder so. So steckt mir das vor, ne? Jo, kommen wir zu der Linken. Jo, die haben das Motto erneuerbare Energien und Naturschützen. Und sie möchten gerne, dass Mecklenburg-Vorpommern als 100% erneuerbare Energienregion wahrgenommen wird und das dann auch umsetzen. Das heißt, hier kommt nur noch Ökostrom aus der Steckdose. Ja, dann wollen sie gerne auch, was ich persönlich sehr interessant finde, eine dezentrale Energiewirtschaft, die überwiegend in öffentlicher Hand ist. Das spielt so ein bisschen gegen die großen Energiekonzerne, würde ich mal sagen, weil dezentrale Energiewirtschaft ist halt nicht vereinbar mit E.ON und Konsorten. Dann wollen sie keine weiteren Atomtransporte nach Lublin und sie wollen die Ausdehnung von Naturschutzgebieten. Und sie sind vor allem gegen eine Privatisierung der Trinkwasserversorgung und dementsprechend natürlich für die Rekommunalisierung, zum Beispiel hier in Rostock, wo das ja im nächsten Jahr großes Thema sein wird. Und dann wollen sie, das ist mal schön konkret, die Abschaltung des Rostocker Steinkohlekraftwerkes. Dazu hören wir nämlich auch gleich einen Beitrag später noch vom WWF in einem Interview, was Steinkohlekraftwerke oder Braunkohlekraftwerke eigentlich für Auswirkungen auf Menschen und Umwelt haben. Jo, kommen wir jetzt zur AfD, mein Liebling. Die setzen so das Motto Lebensqualität, ne? Und sie wollen zum Beispiel einen Mindestabstand von Ortschaften bei Windparks, damit man halt nicht durch die Windgeräusche gestört wird. Oder was natürlich auch sein kann, allein schon der Schattenwurf von solchen Windkraftanlagen kann ja auch als sehr störend empfunden werden, wenn das immer so ins Fenster rein, der Schatten immer so reinkommt, ne? Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten. Ja, was wollen sie noch Schönes? Sie wollen Aufforstung und Abholzung und Grenzen setzen. Sie wollen die Aufnahme des Wolfes in das Landesjagdrecht. Sie wollen keine Subventionierung von Ökolandwirtschaft. Warum auch? Dann die Energie, wenn es gescheitert, sagt die Alternative für Deutschland und muss gestoppt werden. Und sie fordern eine Abschaffung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Das heißt, die wollen keine erneuerbaren Energien. Jo, kommen wir jetzt zu der letzten Partei, die wir ein bisschen näher unter die Lupe genommen haben. Da sind natürlich die Grünen als Umweltpartei schlechthin, haben sie das Motto gesunde Natur. Was wollen die? Artgerechtes Grünland als gesetzliche geschützte Biotope sollen ausgewiesen werden. Es soll eine schrittweise Einführung des Ökolandbaus in Trinkwasserschutzgebieten durchgesetzt werden, was ja auch schon vorher schon mal Thema war bei anderen Parteien. Und sie wollen Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände. Und sie wollen gerade nicht den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen, sondern ihn halt hier weiter rumlaufen lassen, nicht abschießen. Dann fordern sie ein landesweites Verbot von Erdöl- und Erdgas-Fracking und sie fordern nur noch CO2-arme Dienstfahrzeuge, vielleicht Fahrräder. Und sie fordern auch eine Abschaltung des Rostocker Steinkohlekraftwerkes. Ja, soweit einige Hinweise. Vielleicht hilft das euch bei der anstehenden Wahl am 4. September. Ich weiß schon, was ich wähle. Ihr, ja, vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber ihr solltet auf alle Fälle hingehen. Ja, hingehen lohnt sich. Glaube ich schon, ne? Euer demokratisches Grundrecht. Gleich gibt es hier feinsten Reggae. Natürlich, vorher gibt es noch erstmal einen kleinen Veranstaltungshinweis. Und zwar am 5. September um 19 Uhr im Livu im Barnsäuerweg 4 gibt es nämlich einen Film. Der Film heißt Tomorrow, die Welt ist voller Lösung. Und das ist jetzt gerade eine angesagte Dokumentation über die Umwelt. Kommt aus Frankreich und der Film wird gezeigt. Im Anschluss daran gibt es ein Gespräch mit Peter Adolf hier von der Akademie für nachhaltige Entwicklung und Christine Carstens von der Transition Town Initiative. Ja, das kann ich euch noch empfehlen. Ich kann noch mal erzählen, worum es geht. Das Ökosystem unserer Erde ist bedroht, diese Erkenntnis ist sich neu und Thema vieler Dokumentationen. Kaum aber einer beschäftigt sich damit wie der Film Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen, der in Frankreich als bester Dokumentarfilm mit dem nationalen Filmpreis César ausgezeichnet wurde. Ja, Schauspielerin Melanie Laurent hat mal bei Inglourious Basterds mitgespielt, sieh mal an, ne? Und der französische Aktivist Cyril Dion machen sich auf den Weg. Sie sprechen mit Experten und besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative, ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit und die Gewissheit, dass es eine andere Geschichte für unsere Zukunft geben kann. Das Ganze findet, nochmal wiederholt, am 5. September im Livu statt, um 19 Uhr im Barnsäuerweg 4. Und der Film heißt Tomorrow, die Welt ist voller Lösung. Ich habe von dem Film schon gehört, ne, wurde mir sehr ans Herz auch gelegt und ich werde ihn mir vielleicht auch anschauen. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Beitrag hier auf dem Umweltkonzentrat auf Radio Loro. Da geht es um das Thema Kohlekraft. Ja, und ich wühle gerade meinen Zettel, da habe ich einen Zettel. Ja, Kohlekraft, ne? Und zu dem Thema habe ich mit der Umweltorganisation WWF, also World Wide Fund, gesprochen und die haben einen Studienauftrag gegeben, die kam jetzt im Juli raus und die hat sich mit den Auswirkungen der Emissionen von Kohlekraftwerken in ganz Europa beschäftigt und ich sprach mit Frau Viviane Radatz, das ist nämlich die Energieexpertin vom WWF, über dieses spannende und kontroverse Thema. Ich sag schon mal Tschüss, 18:52, ich muss hier Gas geben, ne? Das Umweltkonzentrat gibt es nächsten Monat wieder. Viel Spaß noch im weiteren Restleben. Jetzt aber erstmal der Beitrag vom WWF über Kohleemissionen und deren Auswirkungen in Gesamteuropa. Ja, der WWF hat eine Studie in Auftrag gegeben, um mal die Auswirkungen von Kohlekraftwerken zu begutachten. Gab es dafür einen Anlass, das gerade jetzt zu tun?
Ja, wir haben diese Studie ja mit unserem europäischen Büro und einigen anderen europäischen NGOs zusammen in Auftrag gegeben. Und es ist natürlich so, gerade jetzt im Jahr nach Paris, muss man einfach sagen, um tatsächlich die Ziele, die sich die Weltgemeinschaft ja in Paris gesetzt hat, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu halten, ist es dringend notwendig, dass wir einen Abschied von der Kohle nehmen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und eben auch in Europa. Und deshalb wollten wir uns auch nochmal genau angucken, welche Auswirkungen die Kohleverstromung eigentlich auf das Klima und eben auch auf die Gesundheit in Europa hat.
Was hat die Studie denn konkret ergeben?
Das eindrücklichste Ergebnis der Studie ist im Prinzip, dass die Kohleemissionen fürs Klima, ist das ja sowieso klar, dass die sozusagen global Schaden anrichten, aber auch, dass die Gesundheitsemissionen eben nicht nur in der Umgebung oder in den Regionen, wo die Kraftwerke stehen, verursacht werden, sondern dass auch diese gesundheitsschädlichen Teile eigentlich über ganz Europa transportiert werden und dass wir Gesundheitsauswirkungen von Kohlekraftwerken europaweit haben. Es ist also auch europaweit ein Gesundheitsproblem ist, wenn Kohlekraftwerke in Deutschland oder in Polen viel Feinstaub und so weiter emittieren. Und deshalb das auch europaweit angegangen werden muss. Man muss einfach sagen, Deutschland hat hier eine besonders große Verantwortung, sowohl klimaseitig als auch für die Gesundheit. Wir haben 4 der 5 klimaschädlichsten Kraftwerke stehen in Deutschland und wir haben insgesamt knapp 50% aller Klimaemissionen aus der Kohle für Europa werden in Deutschland emittiert. Auf der Gesundheitsseite ist es einfach so, dass allein Deutschland und Polen eigentlich fast die Hälfte der vorzeitigen Todesfälle, die wir durch diese Emissionen haben, verursachen. Also es gibt ungefähr 23.000 vorzeitige Todesfälle durch die gesundheitlichen Auswirkungen der Kohleverstromung. Die werden hauptsächlich verursacht im Prinzip durch Feinstaub, der aus den Stickoxiden und dem Schwefeldioxid, das aus den Kohlekraftwerken kommt, verursacht werden. Die verursachen Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und das wird dann umgerechnet im Prinzip in eine Anzahl sogenannter vorzeitiger Todesfälle. Und davon haben wir dann aus den Kohleemissionen im Jahr 23.000 dieser vorzeitigen Todesfälle in Europa. Die meisten davon werden von Polen und Deutschland sozusagen das sind die größten Emittenten von Kohleemissionen und die verursachen dann eben auch die meisten vorzeitigen Todesfälle. Und Deutschland ist auch das Land, in dem die meisten dieser vorzeitigen Todesfälle eintreten. Also wir sind einerseits, haben wir eine große Verantwortung für die europäische Gesundheitslage auf Basis der Kohleverstromung insgesamt, aber wir haben auch selber ein großes Problem mit der Kohleverstromung, ein großes Gesundheitsproblem im Endeffekt. Genau, also sowohl eben auch fürs Klima haben wir eine große Verantwortung, als auch auf der Gesundheitsseite ist es einfach besonders schädlich, die Braunkohle. Deutschland ist eben im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern noch sehr, sehr fokussiert auf Braunkohle, also fast die Hälfte unserer gesamten Kohlekapazitäten sind Braunkohle und die ist eben besonders klimaschädlich und auch besonders gesundheitsschädlich.
Sie sagten gerade 23.000 Todesfälle im Jahr allein durch die Kohle. Gab es dann da seitens der Politik oder auch der Öffentlichkeit schon Reaktionen, weil das ist ja eine große Anzahl an Menschen?
Ja genau, das ist halt, es ist nicht unbedingt so, dass dann 23.000 Tote daraus entstehen, sondern es ist ein Wert, der zeigt, welche Auswirkungen die Krankheiten haben, die durch die Kohleemissionen verursacht werden, und die werden sozusagen ausgedrückt in diesen vorzeitigen Todesfällen. So, das ist natürlich ein Riesenproblem und es wird nicht genug adressiert. Wir haben in der Tat eigentlich das Problem, dass insbesondere in Osteuropa auch noch viele Kraftwerke tatsächlich sehr hohe Emissionen haben. Das muss eigentlich die EU-Politik und müssen EU-Normen eigentlich unterbinden. Da muss man einfach auch bessere Filtertechnologien und so weiter anwenden. Aber am Ende des Tages läuft es einfach darauf hinaus, dass wir in Europa einen geplanten Abschied aus der Kohleverstromung einfach einleiten müssen. Allein aus Gesundheitsgründen, aber eben auch, weil der Klimaschutz es ohnehin gebietet.
Welche Forderungen aus den Ergebnissen der Studie lassen sich denn an die Politik ableiten?
Ja, wie gesagt, also langfristig sinnvoll zur Unterbindung auch dieser Gesundheitsfolgen ist im Prinzip nur, einerseits in der Mittelfrist wäre es eben wichtig, dass man auch tatsächlich noch bessere Aufbereitungstechnologien, bessere Filter und so weiter an den Kohlekraftwerken anbringt. Langfristig ist im Prinzip ein Ausstieg aus der Kohleverstromung ohnehin unabdingbar und das ist auch eben unsere Forderung sowohl an die gesamte europäische Energiepolitik als auch hier in Deutschland. Wir müssen ganz klar in Deutschland bis 2035 im Prinzip uns von der Kohle verabschieden und wir müssen vor allen Dingen und vor allen Dingen auch aus Klimaschutzsicht sehr, sehr früh und sehr ambitioniert auch damit anfangen. Wir haben ja auch für 2020 ein Klimaschutzziel von einer Minderung von 40% gegenüber 1990. Und im Moment ist die Politik überhaupt nicht auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen. Es liegt unter anderem daran, dass sie eigentlich vorhatte, einen der größten Emittenten, nämlich die Kohleverstromung, ist eben mit verantwortlich für ein Drittel der deutschen Emissionen insgesamt und die Politik wollte eigentlich, um dieses 2020-Ziel zu erreichen, die Kohleverstromung deutlich reduzieren und das ist eben im letzten Jahr mit dem Klimabeitrag nicht vollumfänglich gelungen und hier muss eigentlich deutlich nachgesteuert werden. Wir brauchen also vor 2020 oder sozusagen bis in den nächsten 10 Jahren einen deutlichen, ambitionierten Beginn dieses Ausstiegs aus der Kohleverstromung und der muss eigentlich bis 2035 abgeschlossen sein, wenn wir die Klimaziele von Paris ernst nehmen.
Gibt es denn da schon erste Anstrengungen oder Konzepte seitens der Politik?
Darauf warten wir eigentlich noch. Es ist ja, wie gesagt, letztes Jahr gab es Konzepte, die das ambitioniert angehen wollten. Es hat auch im Endeffekt die Industrie und die Kohlegewerkschaften mit verhindert, dass es da ein großes Ambitionsniveau gibt. Es muss aber ganz klar sein, dass wir diesen Pfad einschlagen müssen und wir erwarten eigentlich, dass noch in dieser Legislaturperiode oder spätestens nach den Bundestagswahlen auch eine Kommission eingesetzt wird, die eben aus Unternehmen, Politik, Wissenschaftlern und eben auch der Zivilgesellschaft Energiegesellschaft besteht, die da einen Plan vorlegen wird für den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Eine solche Kommission hat auch Wirtschaftsminister Gabriel schon mal selbst ins Spiel gebracht. Und wir denken, dass das auf jeden Fall sozusagen in der nahen Zukunft passieren muss, dass diese Kommission eingesetzt wird und dann eben ein Plan auch entsteht, der dann auch umgesetzt wird.
Ja, ist der WWF eigentlich direkt an sowas beteiligt?
Also, das ist jetzt die Frage. An solchen Kommissionen soll natürlich die Zivilgesellschaft beteiligt sein. Da sind wir eben auch teilweise beteiligt. Wir waren zum Beispiel in dieser Kommission zu den Rückstellungen für die Atomenergie beteiligt. Wir sind natürlich hier in Berlin immer aktiv, die Politik zu überzeugen, diese Position mitzutragen und unsere Argumente einfach vorzubringen. Das ist natürlich sind wir da engagiert, da einen Schritt nach vorne zu kommen. Ob wir jetzt in dieser Kommission sein werden, das wird sich dann zeigen.
Wer sind denn aus Ihrer Sicht die größten Bremser, also die diesen Ausstieg aus der Kohle ja, bremsen oder auch verhindern wollen?
Ja, das sind ganz klar natürlich die Kohleunternehmen. Ja, also wir haben ja jetzt gerade zum Beispiel in Ostdeutschland sind ja die Braunkohlekraftwerke von Vattenfall an ein tschechisches Unternehmen verkauft worden. Also es gibt natürlich Unternehmen, die weiter stark auf die Kohle setzen, obwohl im Moment eigentlich die Kohle im Prinzip auch nicht profitabel ist. Das muss man einfach auch so sagen. Und dann gibt es natürlich in der Politik Kräfte, die diese Unternehmen auch weiterhin unterstützen.
Dann ein Lösungsansatz ist ja auch bei der Reduktion von Emissionen aus Kohlekraftwerken und ähnlichen Geschichten, also sind die erneuerbaren Energien. Nun gab es ja oder gibt es dieses Jahr eine Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Sind da gute Lösungsansätze vorhanden? Wie beurteilen Sie das?
Die erneuerbaren Energien haben ja im Prinzip seit Einführung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000 einen unglaubliche Entwicklung genommen und haben eine große Dynamik entfaltet. Und man muss einfach sagen, wenn man die Klimaziele erreichen will, dann ist die eine Seite eben natürlich die fossilen Energieträger langsam im Prinzip vom Netz zu nehmen und aus dem Strommix rauszunehmen. Also das heißt, man muss dann die Kohle sich von der Kohle verabschieden und gleichzeitig muss man natürlich die Erneuerbaren in entsprechendem Maße ausbauen. Und die Dynamik, die die Erneuerbaren in den letzten Jahren hatten, ist auch sehr groß gewesen und sehr vielversprechend. Und man hat im Prinzip mit der Novellierung des EEG diese Dynamik relativ stark ausgebremst. Also wir werden nicht diese Wachstumsraten haben, die wir in den letzten Jahren haben, die wir aber eigentlich dringend bräuchten, um tatsächlich auch die Klimaziele dann zu erreichen. Also hier ist eindeutig eine Fehlsteuerung passiert. Einerseits ist der Abschied aus der Kohle überhaupt nicht angegangen und andererseits wird sozusagen das, was wir dann als Ersatz bringen, brauchen die erneuerbaren Energien stark ausgebremst.
Können Sie dafür Gründe nennen, warum das so ist?
Naja, die politischen Interessen sind dann eben so, dass einerseits sich diejenigen, die an der Kohle festhalten wollten, durchgesetzt haben auf der Seite und andererseits eben versucht haben, eben auch die Erneuerbaren auszubremsen, da die Interessenlage einfach so ist. Ja, das muss man jetzt zur Kenntnis nehmen, aber es kann tatsächlich nicht im Sinne einer ambitionierten Klimapolitik sein.
Jetzt haben wir ja viel über Politik gesprochen und große Unternehmen. Was kann eigentlich jeder Einzelne tun?
Also einerseits kann natürlich jeder, und es ist die wichtigste Stromquelle sozusagen, die die Einzelnen oder die Bürger anzapfen können, ist eben Energie zu sparen. Eine Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, muss auch nicht produziert werden, weder mit Kohlestrom noch mit Erneuerbaren. Und das ist natürlich auf jeden Fall etwas, wo es bei den meisten von uns noch Potenzial gibt. Man kann sich natürlich aber dann auch natürlich für einen ökologischen und energiewendeorientierten Energieversorger entscheiden und im Prinzip sich entscheiden, Kohlestrom in seinem eigenen Haushalt nicht zu verwenden. Und natürlich ist es auch möglich für jeden Einzelnen, sich entsprechend auch politisch dementsprechend einzubringen, Abgeordnete anzuschreiben, sie zu befragen, wie sie zur Kohleverstromung stehen, Landesregierungen anzufragen, wie sie dazu stehen, ob sie sich gegen die Kohleverstromung einsetzen würden. Also diese Option hat man einerseits sozusagen im täglichen Handeln und man kann natürlich, hat jeder Einzelne auch die Möglichkeit, sich politisch einzubringen.
Ja, eine abschließende Frage. Was machen Sie eigentlich persönlich, um Energie zu sparen und Emissionen einzusparen?
Ja, ich fahre zum Beispiel immer Fahrrad. Ich würde natürlich mit Strom fahren, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze zum größten Teil. Ansonsten achte ich bei mir im Haushalt darauf, dass wir energieeffiziente Geräte haben und dass wir nichts nutzen, was gerade nicht gebraucht wird. Ja, und ich habe natürlich auch Ökostrom.
Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch.